ARD.
Sie fliegt und fliegt und fliegt, der Sternenflug zum Gold.
Dittmar, jetzt muss er es machen. Noch 4, 5 Schläge und Olympiagold für Andreas Dittmar.
Und er ist unglaublich weit. Franka Dietsch hat in diesem Augenblick eine Medaille definitiv.
21,22 Meter. Das war der Stoß zum Gold.
Der Wahnsinn fährt damit. Die sind zu dritt. Der Wahnsinn zu Gold. Martin Holstein.
Jawohl, Goldmedaille für Deutschland.
Olympiasiege, Weltmeistertitel und Rekorde aus Neubrandenburg. So klingt es im Radio und Fernsehen aber leider schon lange nicht mehr. Dabei war Neubrandenburg jahrzehntelang Medaillenschmiede, vor allem in der Leichtathletik und im Kanurennsport. Rüdiger Helm, Astrid Kumbanus, Andreas Dittmar, die Athleten vom Sportclub Neubrandenburg haben etliche Titel gewonnen. Ja, und wie ihr schon hört, es wird heute sportlich bei uns. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Die letzte Olympiamedaille für den SC Neubrandenburg, die gab es für den Kanuten Martin Holstein mit Bronze 2012. Die letzte große internationale Medaille, die holte Diskuswerferin Claudine Vita mit Bronze bei der Europameisterschaft 2022. Da fragt man sich aber ja schon, was ist eigentlich passiert in den vergangenen 15, 20, 25 Jahren? Warum schafft es der Club einfach nicht mehr, seine Athletinnen und Athleten regelmäßig bis ganz an die Weltspitze zu bringen? Ja, und genau darüber spreche ich heute mit Stefan Thoms aus unserem Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg. Hallo Stefan.
Hallo Mirja.
Du sitzt schon in den Startlöchern.
Ja, ich bin bereit.
Du bist bereit und ich habe gleich zum Start für dich direkt einen auf die 12, Stefan. Warum hatten wir denn so lange keinen Olympiasieger mehr aus Neubrandenburg?
Ja, das kann sich sicher jeder vorstellen. Da gibt's nicht den einen Grund. Da kommt dann vieles zusammen. Ganz vorn natürlich die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Die betreffen nicht nur Neubrandenburg. Da geht's los mit den vielen anderen Freizeitmöglichkeiten, die die Kinder heutzutage haben. Also Handy, soziale Medien, damit beschäftigen sie sich dann doch lieber als mit Sport. Computerspiele zocken, ja, und das lieber zu Hause. Also auf der einen Seite schon der Wettkampf, aber dann doch lieber virtuell und alleine. Und dazu kommt der allgemeine Bewegungsmangel bei den Kindern. Hatte ich letztens gerade gelesen, die Weltgesundheitsorganisation hat das schon als die Epidemie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und da ist natürlich die logische Folge davon die schlechtere motorische Grundausbildung der Kinder.
Ja, habe ich auch schon oft gehört, dass sie zum Beispiel nicht mehr rückwärts laufen können und solche Sachen. Hört man also häufig. Zuletzt habe ich gerade auch bei den Olympischen Winterspielen ein Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes gesehen. Der hat das auch tatsächlich erwähnt. Er hätte nämlich gerne mehr Sportstunden im Schulunterricht. Mindestens 3-mal pro Woche, hat er gesagt.
Genau, das ist nämlich ein Riesenproblem. Das haben ja auch alle Trainer bestätigt. Die motorische Grundausbildung fehlt. Dazu kommt der demografische Wandel. Der spielt hierbei natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Weniger junge Leute, das heißt weniger Talente und dann am Ende natürlich auch immer weniger Potenzial für spätere Topleistungen halt, ne?
Der demografische Wandel, also der wird ja für viele gesellschaftliche Probleme tatsächlich schon verantwortlich gemacht. Wie wirkt sich der denn ganz genau auf den Neubrandenburger Leistungssport aus?
Ja, es gibt immer weniger talentierte Kinder an der Sportschule. Das ist erstmal so die Grundlage. Ich habe unter anderem mit Gerald Bergmann gesprochen. Der ist seit 1972 Leichtathletiktrainer in Neubrandenburg. Hat seine größten Erfolge mit Ralf Bartels im Kugelstoßen gefeiert. Und der sagte, dass er in den 1990er Jahren in seinen Trainingsgruppen für Kugelstoßer und Diskuswerfer noch so um die 25 Sportler hatte. Heute haben die Trainer noch 5 oder 6. Ja, also da merkt man schon, dass das Potenzial zurückgeht. Ganz früher, also da reden wir jetzt von der DDR-Zeit, da gab es ja in jeder Kreisstadt im Bezirk Neubrandenburg ein Leichtathletik-Trainingszentrum mit fest angestellten Trainer und die hatten dann den Auftrag, ihre besten Talente an die Sportschule nach Neubrandenburg zu delegieren. Heute gibt es viele Vereine schon gar nicht mehr und die, die noch da sind, die haben auch sehr zu kämpfen, dass sie nicht auch noch untergehen.
Und dazu kommt dann natürlich eben noch der schon angesprochene Bewegungsmangel.
Genau, das haben mir alle Trainer auch bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Die Kinder haben heutzutage motorisch große Probleme. Auch Franka Dietsch sagt das. Sportfans werden sie kennen. Unter anderem war sie 3-mal Weltmeisterin im Diskuswurf für den SC Neubrandenburg und dort arbeitet sie heute als Trainerin.
Es geht ja im Kindergarten los. Man darf ja nicht mehr turnen, man darf keine Rollen vorwärts machen, die dürfen nicht mehr klettern. Alle haben Angst, dass die fallen. Keiner darf den anderen mehr anfassen. Durch Corona sind ja noch ganz andere Bedingungen gewesen. Das sieht man. Viele Sachen können die einfach gar nicht mehr. Wir haben aber hier das Glück, dass wir ja in der 5., 6., 7. Klasse mit unseren Trainern, die in dem jüngeren Jahrgängen da wirklich eine allgemeine Ausbildung machen. Und das eigentlich auch sehr, sehr gut. Aber da muss man eben ein bisschen Geduld haben.
Franka Dietsch selbst ist übrigens vor der Wende an der Sportschule in Rostock groß geworden.
Und wie lief das damals mit der Sichtung und der Auswahl der Talente? Und wie ist das jetzt heute, speziell in Neubrandenburg?
Also grundsätzlich sind die Unterschiede da gar nicht so groß. Es gibt ja immer noch Leistungs- und Trainingsstützpunkte. Sicher nicht mehr so viele wie früher, aber dafür kooperieren die leistungsorientierten Vereine stellenweise mit anderen Vereinen. Der SC Neubrandenburg zum Beispiel arbeitet in Sachen Leichtathletik mit dem SV Turbine zusammen. Da werden die Kinder bis zur vierten Klasse ausgebildet und danach können sie dann, wenn sie und ihre Eltern das wollen, natürlich ans Sportgymnasium und zum SCN gehen. Gesprochen habe ich darüber auch mit Astrid Kumbanus. 1996 war sie Olympiasiegerin im Kugelstoßen. Auch sie ist zu DDR-Zeiten den klassischen Weg der Talente gegangen. Über den Schulsport, die Wettkämpfe und dann das Trainingszentrum, damals bei der BSG Lok Waren-Redwisch.
Und dann stand irgendwann Trainer vor der Haustür meiner Eltern, haben gesagt, hey, die finden wir toll und hat die Lust, nach Neubrandenburg an die Kinder- und Jugendsportschule zu gehen. Und dann hatte ich zur Auswahl, ob ich Leichtathletik möchte, Kanu oder irgendwas anderes. Und ja, Kanu war nicht so meins, konnte ich mir nicht vorstellen, aber also habe ich gesagt, ja. Und Mutti war nicht so begeistert und so bin ich dann 82 mit meinem kleinen Faltkoffer nach Neubrandenburg und bin hier dann meinen Weg gegangen und spannende Zeit hat dann angefangen.
Mit dem kleinen Faltkoffer. Übrigens, Astrid Kumbanus ist mit 12 von zu Hause weg ins Internat nach Neubrandenburg. Also da muss ich auch sagen, sehr früh, ja. Ich glaube, sowas gibt's heute gar nicht mehr, dass man so früh schon ins Internat geht. Aber für sie hat's gepasst und klar, man muss natürlich auch der Typ sein für Internat und Leistungssport, aber offensichtlich gab es da früher mehr von den Leuten, auch die, die Herausforderung wollten und auch die sich durchbeißen wollten, weil aussortiert wurde ja damals auch schon regelmäßig, also man musste sich ja auch damals permanent sportlich beweisen.
Meinst du, vielleicht da fehlt so ein bisschen der Ehrgeiz? Also wollen sich die Jugendlichen vielleicht hierzulande einfach nicht mehr so quälen für den Erfolg oder sich diesem Druck auch aussetzen, der da ja hintersteckt?
Naja, quälen und Druck, das klingt hart. Man muss es einfach wollen. Und dieser absolute Leistungswille ist heutzutage scheinbar nicht mehr so ausgeprägt. Da kann auch Franka Dietsch als Trainerin ein Lied von singen.
Also bei mir sollen sie Spaß haben, sie sollen trainieren, aber sie sollen auch Leistung bringen. Aber heutzutage ist es so, heute kommen die oder sagen, Frau Dietsch, ich bin nicht da in den Ferien, ich fahre in Urlaub. Oder Frau Dietsch, nee, meine Oma wird 70 und nächstes Jahr wird sie plötzlich 71 und dann kommt die Tante noch dazwischen. Also es wird nicht abgestimmt im Vorfeld, was ich eigentlich möchte oder was die Trainer wollen, sondern es geht mehr darum, dass sie nebenbei alles das noch machen können, was sie an der normalen Schule vielleicht auch machen können. Ich verstehe das natürlich, aber wir machen Leistungssport. Und Leistungssport ist eigentlich da, dass wir Wettkämpfe machen und uns weiterentwickeln und nicht, dass wir zwei Schritte wieder zurückgehen, nur weil die ganze Familie irgendwelche Feierlichkeiten hat oder Urlaub wichtiger ist oder andere Termine.
Ja, ist ein Riesenproblem, aber natürlich gibt's heute auch noch viele Kinder und Jugendliche, die Leistungssportler werden wollen. Dazu habe ich auch mit der Siebenkämpferin Sophie Weißenberg gesprochen. Sie trainiert inzwischen zwar bei Bayer Leverkusen, aber geboren und ausgebildet wurde sie in Neubrandenburg. Sie war schon mittlerweile bei mehreren Welt- und Europameisterschaften und auch 2024 bei Olympia in Paris dabei. Und sie sagte mir, dass sie den Sport nie als Quälerei empfunden hat. Für sie war von vornherein klar, es geht ums Gewinnen, das ist halt so beim Leistungssport. Ja, ist so, ne? Und ein Beispiel habe ich da noch, der geht wohl den ähnlichen Weg. Michael Fatiga, 18 Jahre jung, deutscher 400 Meter Juniorenmeister, der lernt jetzt noch am Neubrandenburger Sportgymnasium und der hat das so ausgedrückt.
Ich war von Anfang an Kämpfer, ich wollte immer der Beste sein im Leben. Also mir gefällt das persönlich, was ich mache und ich habe auch wirklich Spaß daran. Nicht jeder ist ja für den Leistungssport gemacht. Es ist ja sehr schwierig, dieses Niveau dann auch über mehrere Jahre zu halten. Es gab nach der 7. Klasse, da wo man sich entschieden hat, ob für oder gegen Leistungssport, da gab es über 50% der Leute sind wirklich abgegangen aus der Klasse. Und ab der 10. Klasse, wo man sich auch wieder entscheiden konnte, ob man doch den Sport weitermacht, sind mindestens genauso viele gegangen.
Ja, da sind Zahlen. Das war natürlich früher auch so, dass zwischendurch immer wieder welche aufgehört haben. Aber insgesamt haben dann doch wohl mehr Leute den Weg in den Leistungssport gewählt als heute. Heute ist es so, dass viele Eltern ihre Kinder zwar gern auf die Sportschule schicken, gerade hier in Neubrandenburg, weil die hat einen guten Ruf, die ist sicher. Da wird durch den Sport auch Disziplin verlangt. Also ich sag mal so, es ist besser als an jeder normalen Schule, denken sich manche Eltern. Mhm. Aber eben das feste Ziel Leistungssportler für ihre Kinder, das haben dann scheinbar nicht mehr ganz so viele wie früher. früher, habe ich jedenfalls so den Eindruck und das habe ich wahrgenommen aus den Gesprächen, die ich da geführt habe. Also man kann schon sagen, die Leistungsbereitschaft, der Ehrgeiz, da scheint es wohl wirklich bergab gegangen zu sein. Nicht nur in Neubrandenburg natürlich, ich habe mir zu dem Thema mehrere Artikel durchgelesen und da berichten fast alle Experten deutschlandweit das Gleiche.
Ja, du hast aber noch eine andere Sache angesprochen, eben bei Sophie Weißenberg. Sie startet jetzt für Bayer Leverkusen und eben nicht mehr für den SC Neubrandenburg. Da ist sie ja nicht das einzige Beispiel. Also in Neubrandenburg ausgebildet werden ist okay, aber wenn es danach eben im Leistungssport weitergehen soll, dann geht es dann doch woanders hin.
Ja, genau. Das ist das nächste ganz große Problem. Sophie Weißenberg hat dort einfach eine stärkere Trainingsgruppe. Das ist ja wichtig für die sportliche Entwicklung. Außerdem studiert sie in Köln und ein bisschen mehr Geld gibt es dort sicherlich auch vom Verein, als es hier in Neubrandenburg gewesen wäre. Hier liegt es in erster Linie an den Angeboten in der Stadt Neubrandenburg. Die Hochschule gibt es, ja, aber nicht unbedingt mit den Studienfächern, die die jungen Leute von der Sportschule reizen. Die wollen meistens was mit Sportwissenschaften, Medizin oder solche Sachen. Sachen machen, das gibt's hier nicht. Und eine Berufsausbildung, früher war das noch relativ normal, heutzutage ist das eher selten bei den Sportlern. Es gibt zwar Kooperationen mit den Universitäten in Rostock und auch in Greifswald, aber dafür entscheiden sich kaum welche, weil selbst das wäre ja mit Hin- und Hergefahren zwischen Training und Uni verbunden und das wollen dann auch nicht so viele.
Wir sprechen da gleich weiter drüber, Stefan. Ich habe einen kleinen Einwurf an dieser Stelle. Es gibt nämlich einen ganz spannenden Podcast in der ARD Audiothek, der sich mit dem Thema Doping im Leistungssport beschäftigt. Ist ja auch wichtig, kommen wir, glaube ich, nachher noch zu. Ob nämlich in China, der Bundesrepublik Deutschland oder von bekannten Einzelsportlern. Das lohnt sich richtig mal, da reinzuhören. Der Podcast heißt Geheimsache Doping, der Podcast. Und ihr findet ihn in der ARD Audiothek. Und den Link, den packe ich euch natürlich auch in unsere heutigen Shownotes. Welche Möglichkeiten, Stefan, gibt es denn jetzt für Sportler, um in Neubrandenburg bleiben zu können? Und was kann vielleicht auch der Verein tun? Es muss ja irgendwas geben, wie zum Beispiel ein Leichtathlet seinen Alltag irgendwie finanzieren kann, wenn er mit der Schule eben fertig ist, aber und weiterhin eben Leistungssport betreiben möchte.
Ja, genau. Und da gibt's ehrlich gesagt dann nicht so viele Möglichkeiten in Deutschland. Besonders für die, die jetzt nicht regelmäßig irgendwelche Rekorde brechen oder Titel gewinnen. Die haben es ein bisschen einfacher. Aber wer von den, sag ich mal, normalen Leistungssportlern anständig über die Runden kommen will, da bleibt dann fast nur der Weg in die Sportfördergruppen der Bundeswehr oder der Bundespolizei oder der Landespolizei, so wie das auch die Diskuswerferin Claudine Vita gemacht hat. Die startet ja immer noch für den SC Neubrandenburg und sie hat mir mal erklärt, wie das bei ihr aussieht und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Im Endeffekt finanziere ich mir den Sport hauptsächlich durch meinen Arbeitgeber, die Bundeswehr. Dann kommen zum anderen noch der Verein dazu. Das sind Mittel, die in meinem derzeitigen Vertrag aus privaten Unterstützern zusammengestellt worden sind für mich. Und dann gibt es auch noch individuelle Sponsoren. Dann kommen noch manchmal Mittel vom Land hinzu. Je nachdem, in welchem Leistungsbereich man ist, variieren diese, ich sag mal, Förderzuschüsse auch. Und dann gibt's noch die Deutsche Sporthilfe. Die hat in den letzten Jahren auch viel beigetragen.
Also da müssen eine Menge Töpfe angezapft werden, wenn das klappen soll. Und das hat Claudine auch gesagt, wenn auch nur eine von diesen Quellen wegfällt, dann ist das schon deutlich zu spüren. Sie selbst hat es gerade übrigens erlebt. Geld von der Deutschen Sporthilfe gibt es seit der vergangenen Saison nämlich nur noch, wenn man bei internationalen Meisterschaften am Start war. Und weil Claudine ausgerechnet in den letzten Monaten ziemlich lange verletzt war, also sie konnte sich erstmals nicht für einen der großen internationalen Wettkämpfe qualifizieren. Konsequenz, die Sporthilfe ist bei ihr fast komplett weggefallen. Also keine einfache Situation für Athletinnen und Athleten. Hört man ja auch immer wieder. Jetzt im Umfeld der Olympischen Spiele haben sich ja auch mehrere dazu zu Wort gemeldet. Wenn sie bestimmte Vergünstigungen, wenn sie finanzielle Förderung bekommen wollen, dann müssen sie eigentlich ununterbrochen Leistung bringen. Übrigens gilt das für die Talente genauso. Die müssen es in die Nachwuchskaderstufen der Fachverbände schaffen. Dann gibt's zum Beispiel regelmäßig Physiotherapie oder auch kostenlose Trainingslager.
Du hattest ja mit Franka Dietsch und Astrid Kumbanus gesprochen. Wie war denn das bei denen damals?
Also Astrid Kumbanus sagte, dass sie damals einen persönlichen Sponsor hatte, von dem sie monatlich Geld bekommen hat. Und dann war sie ja auch direkt mit Einstieg in den Erwachsenenbereich erfolgreich und hat dadurch auch Förderung bekommen. Und bei den Wettkämpfen gab es ja auch Antrittsgelder und Prämien, also da konnten sie auch noch ein bisschen was dazu verdienen. Bei Franka Dietsch war das ein bisschen anders, bei ihr kam die Folge ja erst etwas später. Sie war bei einer Bank angestellt und hat normal ihr Gehalt bekommen, sie wurde aber fürs Training und für die Wettkämpfe freigestellt. Und am Ende muss man sagen, hat sich gelohnt. 3 WM-Titel sind ja immerhin dabei herausgesprungen.
Hm. Aber wo wir gerade jetzt bei den Finanzen sind, daran hapert es ja überall und nicht nur im Sport. Wie läuft das denn beim Leistungssport in Mecklenburg-Vorpommern? Also wo kommt das Geld her und wer gibt dann wie viel?
Also entscheidend ist die staatliche Förderung, gerade bei den Top-Sportarten in Neubrandenburg, also Leichtathletik und Kanu. Die sind halt nicht so oft im Fernsehen, da kommt es dann auf Geld an, was aus Fördertöpfen kommt. Ja. Vorneweg muss man aber sagen, für den Spitzensport sind nicht die Länder zuständig, sondern der Bund. Die Länder kümmern sich um den Breiten- und den Nachwuchsleistungssport und das hat auch in Mecklenburg-Vorpommern Priorität. Die Förderung junger Talente, wie es auch im Sportfördergesetz heißt, besonders im Zusammenhang mit den Sportschulen im Land. Also in Neubrandenburg, Rostock und Schwerin. Insgesamt stellt das Land in diesem Jahr knapp 13 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Der Großteil geht an den Landessportbund und da geht es dann vor allem um die Trainer und eben die Sportschulen. Und da wurden, wie ich finde, einige gute Entscheidungen getroffen. Einerseits, dass die Kosten für Plätze in den Sportinternaten bei 300 Euro im Monat gedeckelt wurden. Der Rest wird dann bezuschusst. Dafür bekommen die Sportschulen in diesem Jahr etwa 1 Million Euro. Das war nämlich lange ein Streitpunkt, weil die Unterkünfte in anderen Bundesländern einfach günstiger waren. Dadurch sind dann Talente von außerhalb nicht nach Neubrandenburg gekommen, sondern eben zum Beispiel nach Potsdam gegangen oder an andere Sportschulen, wo es ein bisschen preiswerter war. Und zweitens sind jetzt viele Trainer beim Landessportbund angestellt und das überwiegend unbefristet. Das war früher auch immer problematisch. Da haben viele ihre Gehälter nämlich auch aus mehreren Töpfen bekommen und hatten immer so 2 oder 4 Jahresverträge. Sowas gibt es heute auch noch, aber jetzt sind eben auch 63 Trainerinnen und Trainer beim Landessportbund angestellt, unter anderem Franka Dietsch. Dafür werden insgesamt 3,3 Millionen Euro bereitgestellt.
Wow, das klingt, als würden sich die Rahmenbedingungen ein bisschen verbessern. Aber zum Thema Trainer und auch wieder speziell nach Neubrandenburg geschaut, wie sieht's denn da aus? Also es sind ja wichtige Personalien, wenn es darum geht, Talente ja zu entwickeln.
Ja, das ist wichtig und da tauchen auch immer mal wieder neue Namen auf hier in Neubrandenburg. Aber am Ende sind es dann doch die, ich sag mal die Alten, die dort immer noch mitmischen, bei den Leichtathleten zum Beispiel. Da hilft Gerald Bergmann immer noch mit, der ist mittlerweile 70. Klaus Bark und Dieter Kollack, die sind auch noch dabei, die sind sogar schon über 80. Also auch das ein riesengroßes Problem. Und der Leiter der Olympiastützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Malte Philipp, der schrieb mir, dass die Generation der fundiert ausgebildeten Trainer bald vollständig im Ruhestand ist und dass diese Lücke durch die Trainer, die nachrücken, aber nicht mal ansatzweise geschlossen werden kann. Und dazu kommt auch noch, dass der Trainerjob im Leistungssport in den meisten Sportarten heutzutage lange nicht mehr so begehrt ist wie früher. Das hat auch Franka Dietsch bestätigt. Training und Wettkämpfe an Wochenenden und Feiertagen, Trainingslager in den Sommerferien und. Und dann ist die Bezahlung dafür auch nicht allzu üppig. Also dazu kommt in Neubrandenburg besonders noch, dass sie von hier aus zu den Wettkämpfen immer ziemlich weit fahren müssen. Also für junge Trainerinnen und Trainer ist das alles eher unattraktiv. Die versuchen dann lieber als Sportlehrer an irgendeiner Schule zu arbeiten und im besten Fall sogar verbeamtet zu werden.
Ja, das verstehe ich. Klingt auch wirklich nicht so gut. Aber die Schule ist ja ein gutes Stichwort. Das Sportgymnasium in Neubrandenburg, das soll ja sozusagen die Brutstätte der Talente und neuen Sportstars sein. Wie kommt man denn da eigentlich auf so eine Schule und wie sieht denn da der Alltag aus?
Also im Sportgymnasium Neubrandenburg lernen aktuell etwa 500 Schülerinnen und Schüler. Das ist so über die letzten Jahre auch immer so stabil geblieben. Die betreiben 12 Sportarten. Das hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, die Sportarten. Aber es gibt immer noch die 3 Kernsportarten. Das sind Leichtathletik, Kanu und Triathlon. Eingeschult wird in Neubrandenburg normalerweise zur 5. Klasse. Ins Internat kommt man dann ab Klasse 7. Und die Kinder müssen, bevor sie an der Sportschule aufgenommen werden, einen Test bestehen, jeweils in ihrer Sportart mit speziellen Übungen. Da muss man aber auch sagen, das darf man nicht vergessen und nicht verschweigen an dieser Stelle, dass die Anforderungen oder die Werte, die sie dort schaffen müssen, in den vergangenen Jahren auch schon teilweise deutlich nach unten korrigiert wurden. Also das ist auch in fast allen Sportarten so. Man kann also sagen, die Kids müssen heute weniger können, um dort eingeschult zu werden als früher, wenn man es genau nimmt.
Da sind wir ja wieder beim Thema weniger Talente und schlechtere motorische Voraussetzungen, ne?
Genau, aber nichtsdestotrotz wird ja jedes Jahr in der Schule oder werden ja jedes Jahr in der Schule Kinder eingeschult. Und ich habe mir mal von dem Leichtathleten Michael Fatiga erklären lassen, wie sein Tagesablauf aussieht. Er wohnt ja in Burg Stargard bei Neubrandenburg, ist also nicht im Internat.
Also ich stehe um ungefähr 6 Uhr auf. Wenn ich dann um 7 Uhr losfahre, beginnt dann um 7.30 Uhr die Schule. Dann habe ich meistens 2 Stunden Unterricht. Nach diesen 2 Stunden gehe ich dann rüber zum Training. Nach dem Training wird dann geduscht und gegessen in der Schule. Dann folgen weitere Unterrichtsstunden, bis dann am Ende ja meistens 15.30 Uhr das zweite Training folgt, was bis 17 Uhr geht. Dann sage ich mal, bin ich 17.30 Uhr wieder zu Hause. Schule, muss man auch einfach sagen, dass die Lehrer wirklich diesen Leistungssport respektieren und auch wenig Hausaufgaben aufgeben. Und ja, um 21 Uhr, 22 Uhr geht es dann auch schon ins Bett.
Das ist der Tag voll.
Ja.
Also anspruchsvoll auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz hört man vor allem von den älteren Trainern immer wieder, dass heutzutage noch zu wenig trainiert wird, um letztlich richtige Top-Leistungen zu entwickeln.
Wie sind denn eigentlich die aktuellen Leistungen der Neubrandenburger Sportschüler? Also zuletzt hatten doch gerade die Leichtathleten ihre deutschen Juniorenmeisterschaften. Ich habe doch da in dem Zusammenhang auch von ein paar Neubrandenburger Medaillen gelesen, oder?
Ja, das ist richtig. Hast du gut gelesen.
Ja, siehst du?
Ja, weil die Ausbildung der Talente hier auch immer noch sehr gut funktioniert. Aktuell lernen hier an der Sportschule 16 Bundeskader, also die sind in ihren Sportarten deutsche Spitze. Ja, also da gibt's auch BMX-Fahrer, da gibt's Handballer, da gibt's auch Wakeboard-Fahrer. Die Bedingungen in Neubrandenburg, die passen einfach. Die Schule ist ja bekannt für die gute Infrastruktur, deshalb genießt sie übrigens auch deutschlandweit einen sehr guten Ruf. Also die Wege zwischen Schule, Sporthallen und Internat sind kurz und was hier auch noch heraussticht, ist die Vielfalt der Sportanlagen. Ein Beispiel, die Werferhalle am Jahn-Sportforum. Da können Kugelstoßer und Diskuswerfer auch im Winter, also drinnen, trainieren. Das gibt's, glaube ich, deutschlandweit auch nicht allzu oft, wenn ich mich da nicht irre.
Das klingt auf jeden Fall gut. Wie ist denn das eigentlich mit den Sportanlagen in der Stadt Neubrandenburg? Du hast ja eben auch schon die gute Infrastruktur erwähnt. Aber das kostet ja auch eben alles Geld. Und wenn man die Anlagen nutzen will, wahrscheinlich auch, wie wird das in Neubrandenburg denn gemacht?
Da kommt an der Stelle dann die Stadt ins Spiel, wenn es um Sport und Leistungssport geht. Die kümmert sich vor allem um die Trainingsstätten. Mit dem Sportverantwortlichen der Stadt, Martin Ramp, habe ich darüber gesprochen. Er meinte, dass die Stadt trotz aller finanzieller Probleme bei der Sportförderung in den vergangenen Jahren kaum gespart hat. 2024 zum Beispiel waren im Haushalt knapp 4,2 Millionen Euro dafür eingeplant. Damit werden vor allem Hallenmieten bezuschusst. Wenn man nämlich alle Kosten einrechnet, müsste die Miete für eine Sporthalle bis zu 200 Euro pro Stunde kosten. Und das fördert die Stadt und das ist natürlich auch sehr wichtig für die Vereine, weil wie sollten sie das sonst bezahlen? Ja, die müssten sonst ständig ihre Beiträge erhöhen und zwar massiv. Da würden sich dann sicher wieder viele Eltern überlegen, ob sie ihre Kinder noch zum Sport schicken, zumal sie ja eh schon eine ganze Menge bezahlen müssen. Die Kids brauchen Trainings- und Wettkampfkleidung, Fahrkosten zu den Wettkämpfen oder Auswärtsspielen müssen beglichen werden. Dann müssen Eltern oft auch für Trainingslager oder Turniere dazu zahlen. Also ohne die und deren Hilfe geht's eigentlich auch gar nicht.
Stefan, wenn man dann jetzt alles so zusammenfasst, ist Neubrandenburg noch eine Sportstadt?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber eben nicht mehr so wie früher ein Spitzensportstandort. Das hat sich gewandelt. Der SCN ist jetzt eher ein Ausbildungsverein und sieht sich auch selber so. Und die Stadt setzt mehr auf den Breitensport. Also viele Angebote, viele Vereine, viele Menschen, die sich sportlich betätigen, aber bei den meisten eben ohne den ganz großen Leistungsanspruch. Und, was man auch nicht vergessen darf, die Erfolge aus den frühen 1990er Jahren, die sind ja auch noch direkt mit dem DDR-Sportsystem zusammenhängend. Ja. Die Medaillengewinner wurden ja größtenteils noch vor der Wende gesichtet und ausgebildet. Und da waren die Voraussetzungen eben noch ganz andere. In der Stadt ist man aber nach wie vor sehr stolz auf die eigene Sportgeschichte. Das wird öffentlich ja auch gezeigt mit dem sogenannten Walk of Sport in der Innenstadt zum Beispiel, wo die Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner der Vergangenheit mit Bronzeplaketten geehrt werden. Und ja, auch das gehört zur Wahrheit. Zu diesem Walk of Sport gibt es ja immer wieder Diskussionen. Wenn denn Athletinnen und Athleten geehrt werden, denen Stasi-Kontakte nachgewiesen wurden oder die auch mit leistungssteigernden Mitteln gearbeitet haben, Thema DDR-Staatsdoping, oder eben auch Fälle in dem Zusammenhang, die es auch noch nach der Wende gegeben hat. Das gehört natürlich zu der eher dunkleren Geschichte des Neubrandenburger Sports. Aber ich habe mich in der Vergangenheit ja mehrfach in der Stadt umgehört, Umfragen zu dem Thema gemacht und deshalb kann ich sagen, die Menschen in Neubrandenburg, die identifizieren sich nach wie vor mit dem Begriff Sportstadt. Die einen eben mehr und die anderen weniger, aber das wird ja auch schon immer so gewesen sein.
Na klar. Aber du hast es gesagt, die Prioritäten, die haben sich ja geändert. Weniger Leistungs- und Spitzensport, dafür aber eben mehr Breitensport ja in der Stadt.
Genau, und darüber habe ich mich mit dem Verantwortlichen für den Sport in der Stadtverwaltung unterhalten, Martin Ramp, und der hatte dazu folgende Zahlen.
Tatsächlich haben wir einen Höchststand seit der Wende. Wir haben aktuell 14.500 Mitglieder in den Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg. 62 Sportvereine meine ich in über 50 Sportarten. Also das ist tatsächlich so nicht zu erwarten gewesen. Wir hatten ja einen kleinen Knick nach Corona. Da ging es tatsächlich ein bisschen runter. Aber seit 2-3 Jahren steigt die Zahl stetig und wir sind jetzt bei 14.500 Mitgliedern in Neubrandenburg. Eine sehr hohe Zahl, 23% ungefähr der Neubrandenburger und Neubrandenburger sind in Sportvereinen organisiert.
Und das ist ja tatsächlich sogar ein landesweiter Trend. Die Vereinszahlen, die gehen deutlich nach oben. Lass uns aber jetzt mal ein Fazit ziehen, was den Spitzensport in Neubrandenburg angeht. Können wir denn demnächst mal wieder vielleicht mit Olympiasiegern vom Tollensesee oder so rechnen?
Ja, das wäre schön. Ja, da träumen wir hier auch von. Aber das habe ich Astrid Kumbanus auch gefragt und sie meinte, wahrscheinlich nicht. Talente ausbilden und entwickeln, ja, das klappt ja nach wie vor sehr gut, wenn auch nicht mehr in der Menge wie früher. Aber eben die Top-Leute langfristig in Neubrandenburg halten, das wird wohl sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich auch immer schwieriger. Vom Olympiastützpunkt wird ja hier eine Karriereberatung angeboten. Aber es will eben nicht jeder in die Sportfördergruppen der Bundeswehr oder auch der Polizei. Und darüber hinaus scheint es eben nicht so viele passende Angebote zu geben. Mit der Hochschule Neubrandenburg gab es und gibt es immer mal wieder Gespräche, ob dort nicht zum Beispiel neue Studiengänge eingeführt werden können. Aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Also Nachwuchs ausbilden und da hat Astrid Kumbanus als sozusagen Managerin des SC Neubrandenburg klare Vorstellungen.
Unser Ziel ist ja immer, dass wir bei allen internationalen Titelkämpfen, die es gibt, da immer Starter auch vom SCN dabei haben, die das Nationaltrikot haben und dass wir, wenn wir angenommen, wir haben hier so ein super, super, super Talent, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Sponsoren und Förderer finden werden, die sagen, hey, der ist es mir wert, weil es gelingt uns ja auch seit vielen Jahren jetzt, unseren Sponsorenpool, ob das nur kommunale Unternehmen oder Privatunternehmen sind oder Spender sind, die halten wir hier in Neubrandenburg schon auf einem gleichbleibenden Niveau. Auch in der Zeit, die ja momentan wirklich nicht einfach ist.
Also die Möglichkeiten und die Voraussetzungen sind doch gar nicht so schlecht. Bleibt also, Götz, für uns die große Hoffnung, dass mal wieder ein echter Kracher auftaucht und dass der dann auch letztendlich langfristig hier bleiben will.
Na klar, da drücke ich ganz, ganz fest die Daumen, wahrscheinlich das ganze Land. Danke, Stefan Thoms aus dem Hafenmeeritz-Studio Neubrandenburg für deine Recherchearbeit zu diesem Thema.
Ja, bitte, bitte. War für mich übrigens auch eine sehr schöne Recherche, weil das war auch mal wieder interessant, die ganzen aktuellen Zahlen und Daten zu kriegen und auch mal wieder mit den ganzen Sportlern so ein bisschen länger sich zu unterhalten über die Geschichte. Also war eine schöne Sache.
Sehr schön, das freut uns zu hören. Die Redaktion der heutigen Folge, die hatte übrigens Sebastian Welzel. Mein Name ist Mirja Freie, bis ganz bald.
NDR MV Podcast, MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.